Die heutige Predigt trägt den herausfordernden Titel oder die herausfordernde Überschrift mit Gott durch dick und dünn. So entsteht das Beste in schwierigen Zeiten. Heute geht es mehr um das Dicke und weniger um das Dünne. Durch das Dünne gehen mit Gott ist ein anderes Thema, aber auch durch das Dicke gehen. Ich habe hier die Bibel dabei und mein Smartphone. Die Bibel ist ein faszinierendes Buch. Wer sich mit ihr beschäftigt, wer sie liest, wer in sie eintaucht, der wird merken, das ist so einmalig, dieses Buch. Zum einen, weil die Bibel so ehrlich ist. Und das ist schon faszinierend. Da werden die Dinge nicht schön geredet. Da wird nicht gesagt, alles gut. Ist so eine Floskel heute, man trifft mich und sagt, Thomas, alles gut? Ja, was soll ich denn da sagen? Nein, vielleicht kann ich nur sagen, das meiste ist gut, manches ist schwierig. Und wer die Bibel liest, der wird fasziniert sein, dass sie das Schwierige nicht einmal ansatzweise ausblendet. Ich habe immer wieder Menschen, die zu mir sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr, da ist es mir zu düster. Und dann sage ich, dann lies mal die Bibel, da sind auch ganz viele extrem herausfordernde Geschichten drin, die das Böse beschreiben in allen Farben von Krieg und Terror. Das ist so. Das wahrscheinlich schönste Kapitel in der Bibel ist Römer 8. Römer 8 beschreibt Paulus diese Zerrissenheit, in der wir leben. Das sehen wir auch auf diesem Bild, vielleicht die nächste Folie, lieber Christian, dieses Bild spiegelt das wieder, etwas unglaublich faszinierend, Schönes, den Blick, die Brücke, die Schlucht, das hat beides. Faszinierend, begeisternd, wunderschön, herausfordernd, Abenteuer, wie das Leben ist und gleichzeitig extrem bedrohlich. Extrem bedrohlich. Wird die Brücke halten? Da war kein deutscher Ingenieur dran und Statiker, der die geprüft hat. Wird das Ding halten? Geht das gut aus, wenn ich drüber laufe? Risiko. Der düstere Abgrund, der schöne Weitblick. Und Römer 8 beschreibt genau das. Und Römer 8 sagt, die Welt ist voller Schmerzen, voller Elend, voller Trostlosigkeit. Und dann sagt Paulus in Römer 8, aber die neue Welt liegt in Geburtswehen. Ist ein großer Unterschied, ob ich Schmerzen habe, im Krankenhaus liege und schreie, weil ich kurz vorm Sterben bin, oder ob es Geburtswehen sind. Denn Geburtswehen, da kommt etwas Neues. Da wird ein Baby geboren. Ich kann da nicht mitempfinden. Ich war nur als Mitleidender mit dabei, als unsere Kinder auf die Welt kamen, mir hat es den Stecker gezogen. So anstrengend war das. Aber der Blick ist, sind Geburtswehen. Und dann sagt Paulus, die ganze Welt liegt in Geburtswehen. Sie stöhnt und sie seufzt über all dem. Und der Geist stöhnt und seufzt. Und Gott stöhnt und seufzt. Und die Menschen stöhnen und seufzen. Man hat den Eindruck, es ist eine große Seufzparty, die da abläuft. Und da schreibt die Bibel völlig ungeschönt. Das erwähnt sie. Und gleichzeitig, das ist das Schöne, entsteht Hoffnung mit diesen Bildern. Ja, die Wirklichkeit wird nicht schön geredet, aber sie wird wie in die Zukunft transformiert. Meine Frau und ich, wir waren dieses Jahr auf Spiekeroog, einer Insel in der Nordsee, autofreie Insel zum Runterfahren. Wir sind Sonntag, frühen Nachmittag angekommen, gingen in unsere Ferienwohnung, wunderschön, einfach nur schön, aufs Bett gelegen, ein bisschen gepennt, ans Meer gegangen, am Strand gelaufen, wunderschön. Und dann komme ich zurück, das ist der schöne Ausblick, und dann komme ich zurück und ich habe eine WhatsApp bekommen und die habe ich gelesen. Was ich von dieser Geschichte erzähle, darf ich erzählen. Ich habe es mit dem Menschen abgesprochen. Und dann lese ich diese WhatsApp. Mein Sohn ist schwer verunglückt. Er wird reanimiert. Auf der einen Seite das Wunderschöne, das Meer, Urlaub. Und dann die andere Realität, nicht die wirkliche Realität, sondern die andere Realität. Es ist beides da. Mein Sohn ist schwer verunglückt und wird reanimiert, zwar alles. Eine halbe Stunde später kommt die Nachricht, heimgegangen. Mit 19 heimgegangen. Was sagt man da? Römer 8. Und dann kommt dieser Vers, wir wissen aber, sagt Paulus, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Jetzt sagt Paulus hier, alle Dinge, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Neue evangelistische Übersetzung, die übersetzt das am treffendsten. Hier die Not, das Elend. Und jetzt sagt Paulus, das alles im Zusammenwirken mit Gott entsteht was Gutes. Es zerreißt einem fast. Nur zur Klärung, Paulus sagt hier, nicht alles ist gut. Überhaupt nicht. Nicht, dass wir das verwechseln und nachher sagen, der Unfalltod dieses jungen Mannes ist gut. Der ist nicht gut. Wenn Menschen mit 19 sterben, quicklebendig sind, dann ist das nicht gut. Nur damit das klar ist. Das sagt Paulus nicht. Er sagt, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Heißt das, ich soll mich fatalistisch einfach in das Elend begeben, sagen, passiert, ist so, ich gebe mich rein, völlig schicksalsergeben, passiv und das war's? Auch das, sagt Paulus, stimmt nicht. N.T. Wright hat diesen Vers treffend übersetzt, den ersten Teil, wenn er schreibt, God himself cooperates for good with those who love God. Also Gott selber kooperiert zum Guten mit denen, die ihn lieben. Gott selber geht eine Kooperation ein mit uns, eine Mitwirkschaft, aus der dann auch aus so einem Ereignis Gutes entstehen kann. Nicht das Ereignis ist gut. Das Entscheidende bei diesem Vers ist, und das ist wichtig, Gott ist Subjekt. Gott ist der Handelnde. Gott handelt. Nicht ich muss aus dem Elend etwas Gutes mir aus den Rippen quetschen, positiv denken, einen Zweckoptimismus an den Tag legen. Nein, ich gehe mit dem ganzen Elend und mit der ganzen Not und mit allem so, wie es ist, zu Gott. Und im Zusammenwirken unter seiner Federführung kann über die Dauer Gutes entstehen. Das ist das Geheimnis, das da drin liegt. Es kann im Zusammenwirken mit Gott aus allem, und das wage ich so wirklich zu behaupten, wie es Paulus behauptet, es kann aus allem, kann Gutes entstehen, wenn wir Gott lieben und mit ihm zusammenwirken. Dann kann Gutes daraus entstehen. Der Satz, den wir heute kennen, was macht das mit mir? Der hat was und ist gleichzeitig brandgefährlich. Denn der Satz, was macht das jetzt mit dir, dass man dich heute Morgen nicht begrüßt hat und beleidigt hat, weil der eine einfach an dir vorbeigelaufen ist, das heißt, das macht mich wütend, so wütend, dass ich dem Nächsten gerade eine reingehauen habe. Punkt. Fertig. Wenn ich sage, was macht das mit dir? Und ich nehme mich wahr und gehe dann zu Gott und sage, Jesus, und jetzt, was machst du mit mir daraus? Was könnte Gutes entstehen? Dann ist das eine super Sache. Aber der Satz alleine, was macht das mit dir? Da bin ich das Opfer, der arme Kerl, den man beleidigt hat. Und jetzt kann ich nur noch zurückbeleidigen und zurückschlagen oder sonst etwas tun. Das geschieht zu oft und das macht unsere Welt eben so brandgefährlich. Was macht's mit dir? Ich halte diesen Satz eigentlich für bescheuert. Es sei denn, ich sage, was macht's mit dir? Ich nehme mich wahr und dann gehe ich mit Gott diese Kooperation, diese Mitwirkerschaft ein und ich arbeite mit ihm an dieser Thematik. Und dann wird's spannend. Und das sagt Paulus hier. Also fragt mich lieber nicht, was macht das mit dir, Thomas, dass du jetzt in Rente gehst? Ich muss dann immer sagen, ich bin nicht Opfer unseres Rentensystems. In Zusammenarbeit mit Gott kann aus meiner Rente was super Gutes entstehen. Davon bin ich überzeugt. In Zusammenarbeit mit Gott, in Kooperation, unter seiner Federführung. Hier steht das Wort Synergos im Griechischen. Und Synergos meint zusammenwirken, mitarbeiten. Gott arbeitet mit uns und wir arbeiten mit ihm. Wir finden das im Markus-Evangelium, in dem schönen Bibelvers, wo wir lesen, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Wieder dieses Wörtlein. Die haben gepredigt, die haben gelehrt, die haben von Jesus erzählt und Gott hat mitgewirkt, ging eine Kooperation mit ihnen ein und hat bestätigt durch Zeichen und Wunder. Das entscheidende Zeichen und Wunder konnten die nicht machen. Das hat Gott gemacht. Aber die haben irgendwas erzählt vom Reich Gottes. Das Reich hat angefangen und Gott ist gut. Und wenn sein Reich vollendet ist, wird es keine Tote mehr geben und keine Kranken und kein Streit und kein Zirkus. Und dann hat Gott gesagt, das, was die sagen, stimmt. Und ich bestätige es durch die Zeichen. Die Zeichen sind Zeichen, Hinweise auf etwas Größeres. Irgendetwas ist jetzt ausgefallen, Timo. So, jetzt geht's wieder. Gut. Die Zeichen sind etwas Größeres, die auf etwas Größeres hinwirken. Aber das können wir nicht tun. Das kann nur Gott tun. Wir merken an diesem einen Sätzlein, Verslein, das Entscheidende tut nämlich Gott. Auch heute Morgen. Das Entscheidende tut weder das Lobpreisteam noch ich, sondern Gott, wenn ihr ihn liebt und eure Herzen öffnet und sagt, Gott, sprich zu mir. Bequem oder unbequem, egal, aber bitte Gott, sprich zu mir. Und er wird es tun. Er wird heute Morgen mitwirken. Er wirkt durch die Becky, er wirkt an ihr, durch sie, an euch, mit ihr. Und er wirkt mit mir durch meine Worte in der Vorbereitung. Er wirkt. Und dann wirkt er in euch, wenn ihr zuhört, eure Herzen öffnet. Und dann entsteht eine höchst spannende Kooperation, Zusammenarbeit zwischen Gott und uns. Die wir hier sind, ihr, die ihr dabei seid, und das wird Folgen haben, sage ich nachher noch was dazu. Diese Ansicht, dass aus Schwierigem Gutes entstehen kann, ist ja eine Binsenweisheit, aber die lieben wir nicht. Die lieben wir nicht. Aber es ist eine Binsenweisheit und Johann Wolfgang von Goethe hat es schon gesagt, er hat gesagt, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Schönes Bild. Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, dass man stolpert, auf die Schnauze fliegt, kann man Schönes bauen. Das ist eine andere Sichtweise. Ich kann zurückschlagen, mit den Steinen werfen oder ich kann sagen, ich baue was Schönes. Das wäre Jesus gemäßes Handeln. Die Feinde segnen. Indem man sagt, vielen Dank für die Steine, die du mir in den Weg gelegt hast. Ich baue jetzt was Schönes. So eine Brücke, wie wir sie vorher gesehen haben. Ich bin ja derzeit Rüdiger Maas Leser, Rüdiger Maas, der das Buch geschrieben hat, Generation lebensunfähig, Generation arbeitsunfähig. Und jetzt hat er das neueste Buch Glücklich durch Frust geschrieben. Und Rüdiger Maas sagt, Menschen, wir reden ja viel von Resilienz, also so eine Art Steh-auf-Männchen, egal was kommt, den haut man um, der steht wieder auf, den haut man um, steht wieder auf, haut man um, steht wieder auf. Der ist Resilienz, der ist widerstandsfähig. Und Rüdiger Maas sagt, wenn wir unseren Kindern nichts mehr zumuten, keinen Frust, und auch den Erwachsenen, wenn sie sich keinen Frust mehr zumuten, nur noch in der Komfortzone bleiben, werden sie nicht resilient. Die werden nicht wirklich lebenstauglich. Denn lebenstauglich wird man durch Frust. Und wir wissen das alle, wenn wir etwas Schwieriges überwunden haben, geschafft haben, bei der Prüfung durchgefallen sind und beim zweiten Mal haben wir sie bestanden, dann gibt es ein Fest, weil wir gelernt haben, weil wir uns reingekniet haben, weil wir etwas geleistet haben. Und das macht stark fürs Nächste. Das ist einfach so. Es gibt so ein schönes Sprichwort, meistens waren die schlechten Zeiten in unserem Leben die besten. Rückblickend natürlich. Die schwierigen Zeiten waren rückblickend die besten, weil sie aus uns wirklich etwas gemacht haben. Rüdiger Maas sagt auch in diesem Buch, dass Menschen, die keine Frusterfahrungen machen, entwickeln keine Empathie, also kein Einfühlungsvermögen. Einfühlungsvermögen kann ich nicht lernen auf der Schulbank oder im Studium. Einfühlungsvermögen wird mir mitgegeben, nur wer erlebt hat, wie ihm der Fahrradreifen zerstochen wurde und die Sandburg zerstört wurde, der bitter darüber geweint hat, dass man ihm das Geld geklaut hat, der kann sich nur einfühlen in andere, die Ähnliches erleben. Und jetzt ersparen wir allen Menschen genau diese unangenehmen Erfahrungen. Ja, nicht, man redet ja von Rasenmähern, Eltern, die alles freibahnen. Und er sagt, die Kinder, das, was sie so herbeisehnen, dass sie Einfühlungsvermögen bekommen von anderen, Empathie, können sie selber nicht entwickeln. Und das ist ein fataler Kreislauf. Desmond Tutu, der südafrikanische ehemalige Bischof, war auch so ein bisschen ein Schelm, dass ihr ihn besser seht hier. Das sagt man ihm nach, der hat irgendwie auch den Schalk im Nacken gehabt. Ihr seht es hier. Und Desmond Tutu hat gesagt, alle Leiderfahrungen haben das Potenzial, uns zu verbittern oder zu veredeln. Sie haben das Potenzial, den Charakter zu verbittern oder zu veredeln. Und jetzt sind wir da am Anfang. Es kommt darauf an, wie wir mit diesen Erfahrungen, die wir machen, umgehen. Das ist das Entscheidende. Sage ich, was macht das mit dir? Und ich überlasse dich deinen Gefühlen und Emotionen. Oder gelingt es mir mit Gott, eine Kooperation einzugehen? Und dann wären bittere Erfahrungen auf einmal noch mit der Zeit eine spannende Lebensreise. Und ich sage, ich bin doch gespannt, was Gott mit mir gemeinsam daraus macht. Da bin ich gespannt, was da am Ende rauskommt. Da bin ich gespannt. Dann wird es spannend. Das ist wie eine Vision haben. Alle Leiterfahrungen haben das Potenzial, uns zu verbittern oder eben den Charakter zu veredeln. Zum Schluss noch Martin Luther, der hat es ganz kurz auf den Punkt gebracht, des Teufels Mist ist Gottes Dünger. Des Teufels Mist ist Gottes Dünger. Oder Gott kann aus dem Mist des Teufels Dünger machen. Die Frage ist immer dieselbe, kooperieren wir mit Gott? Gehen wir mit ihm eine Mitwirkerschaft ein und sagen, Jesus, du und ich, wir gehen durch dick und dünn. Ich lasse mich mit diesem Mist, den ich erlebe, ganz auf dich ein. Und ich gehe davon aus, dass er irgendwann Dünger daraus wird. Gott kooperiert mit denen zum Guten, die ihn lieben. Gott selber kooperiert zum Guten mit denen, die ihn lieben. Das ist aber erst der erste Schritt, dass wir selber Heilung finden, dass wir selber nicht in dem Ereignis vielleicht einen Sinn finden, nicht die Frage geklärt wird, warum ist das geschehen? Warum ist dieser 19-Jährige tödlich verunglückt in der Blüte seines Lebens? Die Frage ist, was könnte Gutes daraus entstehen? Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht bei uns bleiben. Dass wir nicht bei uns bleiben und sagen, was für mich Gutes entsteht. Denn das Wort gut im Griechischen Agathos, manche Wörter sind so schön, die darf man lernen, im Griechischen Agathos meint gut im Sinne von zum Vorteil eines anderen. Gut ist, was ich bei anderen Gutes bewirke. Gut ist, was rauskommt, wenn es im Leben von der Annelie etwas Lebensförderndes, Lebensspendendes, etwas Ermutigendes bewirkt. Dann erst ist es wirklich gut. Dann erst ist es wirklich gut. Vorher ist es gut für mich, das ist wichtig, dass ich Frieden finde mit all den Dingen. Aber dann, sagt Gott, muss es nach draußen. Gut ist es erst, wenn andere daraus einen Vorteil haben. Dann ist es wirklich gut. In dem Sinn sagt Jesus, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, nämlich Gott, der sich verschenkt. Wir feiern heute Abend mal. Der sich verschenkt für uns. Deshalb ist er so gut. Jesus sagt das im Zusammenhang mit Petrus in der Phase, und da merken wir, wie ernst das Ganze auch ist, bevor Petrus ihn verrät. Im Lukas-Evangelium, 22. Kapitel, sagt Jesus: Simon, 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 Simon. Sagt er nicht Petrus zu ihm, ist spannend. Petrus ist der neue Name, Fels. Er spricht den alten Petrus an. Den Petrus, der wankelmütig ist, den Petrus, der, auf den man sich nicht verlassen kann, der das Maul voll nimmt, den spricht er an. Ist interessant, er benutzt den Namen Simon und nicht Petrus, wie er ihn später, oder er hat ihn ja unterwegs, Gesundheit, hat er ihn Petrus genannt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Und jetzt sagt er, pass auf Petrus, der alte Simon, der holt dich immer wieder gnadenlos ein. Und dann sagt er, drum sagt er, Simon, Simon, pass auf, der Satan hat alles dran gesetzt, euch wie den Weizen zu sieben, die Spreu vom Weizen zu trennen. Pass auf, da kommen Dinge auf dich zu, lieber Simon, denen bist du nicht gewachsen. Die spülen dich weg. Du hast keine Chance, sind wir ehrlich. Und jetzt kommt ein gutes Aber. Nämlich das aber ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen nicht abreißt, dass der Faden zu mir nicht reißt. Ich habe für dich gebetet und wenn du dich dann wieder ganz zu Gott hingewendet hast, dann unterstütze deine Geschwister. Dann sagt er nicht, dann freu dich und trink ein Bier und lass es gut sein, sondern dann sagt er, und wenn du diese düstere, dunkle, tränenreiche Zeit durchlebt hast, lieber Petrus, dann kommt Agathos, stärke deine Brüder, stärke sie, stärke deine Brüder. Ich kehre zurück zur Eingangsgeschichte. Ich habe diesen Mann kennengelernt vor 2 Monaten vielleicht. Er ist auf der Suche nach einem geistlichen Begleiter, und hat ein paar Predigten hier gehört, war hier und hat kurz etwas von der Geschichte mitbekommen, unserer Michi, die mit 17 tödlich verunglückt ist, 20 Jahre her. Und er hat den Eindruck gehabt, er ist 60, ich sollte, könnte sein geistlicher Begleiter werden. Wir haben uns getroffen, miteinander geredet, ich habe nochmals gebetet, mir Tage erbeten und habe dann zugesagt. 3 Wochen später kommt diese Nachricht aufs Handy. Und dieser Mann sagt zu mir, Thomas, in all diesem Elend, in all diesem Scheiß hat Gott schon vorgesorgt. Er hat uns zusammengeführt, denn du bist jemand, der dieses Leid durchlebt hat, durchlitten hat, durchschritten hat und der heute wieder lachen kann. Und deshalb, glaubt er, sind wir jetzt zusammen in der geistlichen Begleitung. Und da geschieht nämlich genau das. Im Zusammenwirken zwischen Gott und mir konnte ich dieses ganze Elend aufarbeiten. Und dann sagt Gott irgendwann, Thomas, und jetzt soll es zum Vorteil und zum Guten für andere werden. Und er sagt, in dieser Erfahrung, dass Gott schon vorgesorgt hat, liegt schon der erste Trost. Ich weiß, sagt er, Gott hat vorgesorgt für mich. Und jetzt beginnt eine Reise. Und die Reise wird noch schwierig werden, da und dort. Aber man hat eine Vision und sagt, irgendwann werde ich es im Zusammenwirken mit Gott erarbeitet haben. Und irgendwann, das weiß ich, entsteht auch Agathos draus, nämlich Gutes für andere. Irgendwann. Und jede eurer Lebenswunden und alle eure Schmerzen und Enttäuschungen, all das, was ihr erlebt habt, bitte bleibt nicht dort stehen, was macht das mit dir? Sondern geht mit Gott eine Kooperation ein, ein Zusammenwirken, dass er mit euch die Dinge bearbeiten, verarbeiten kann. Und wenn ihr Frieden gefunden habt und schon feiert, dann kommt der nächste Schritt. Stärke deine Brüder und Schwestern. Werde zum Segen für andere. Deine Lebensgeschichte, dein Schweres wird zum Segen für andere. Denn niemand kann dort so heilen, nein, reinwirken wie du, weil er das nicht erlebt hat. Ich habe erlebt, wie ich Kinder beerdigt habe, die viel zu früh gestorben sind, Jugendliche, bevor unsere Michi den Unfall hatte. Und ich schäme mich heute für vieles, wie blöd und oberflächlich ich mit den Eltern umgegangen bin, weil ich die Erfahrung nicht hatte. Die haben eine Erfahrung, die hatte ich nicht. Ja, wie soll ich damit umgehen? Das ist wie wenn eine Frau zu mir sagt, Kinder kriegen ist Horror. Dann sage ich, ja, halb so schlimm. Also ich habe es jedes Mal gut überstanden. Noch ein blöder Spruch dazu. Hallo, ich habe keine Ahnung. Jetzt bitte nicht den Rückschluss ziehen und sagen, der junge Mann musste sterben, damit dieser Vater Gutes bewirken kann. Solche Rückschlüsse sind fatal. Die Pointe ist, wie es Luther sagt, des Teufels Mist ist Gottes Dünger. Das ist die Pointe. Und wir sehen in diesem Lukas-Evangeliums-Vers, da spielt noch etwas ganz anderes in unserem Leben mit. Da spielen unsichtbare Mächte und Gewalten mit. Nur schon dieser Satz, der Satan hat alles daran gesetzt, euch zu sieben. Gute Nachricht übersetzt, Gott hat dem Teufel erlaubt, euch auf die Probe zu stellen. Noch krasser. Und man denke nur an Hiob. Da gibt es Dinge in dieser Welt, die entziehen sich unserem Denkvermögen. Wie immer das ist mit dem Teufel und dem Satan, ob es Mächte und Gewalten sind, Systeme. Lassen wir alles mal dahingestellt, aber da gibt es Mächte und Gewalten, die sind so krass. Und das überleben wir nicht, wenn wir nicht an der Hand Gottes bleiben. Deshalb müssen wir mit Gott kooperieren. All die schönen Sätze auch von Goethe, die sind nett und richtig und stimmen. Aber das große Plus ist, dass wir mit Gott kooperieren und dass ich nicht auf mich alleine gestellt bin. Das finde ich unglaublich schön. Und die Bibel ist unglaublich schön. Sie beschreibt das Schwere und das Schöne. Und sie bietet Lösungen, dass aus dem Mist unseres Lebens Dünger werden kann. Dass Blumen blühen kann, dass Schönes entsteht. Das ist eine Vision. Ich erinnere mich noch an den Abend, als ich in die Nacht die Nachricht bekam, dass unsere Tochter verunglückt ist. Und der erste Satz, der mir in den Kopf schoss, war so verrückt, ich hatte es da und dort schon erwähnt, war der Satz, die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude verrückt werden. Von Fritz Schwarz, einem Theologen, den ich zu der Zeit gelesen habe. Und aus diesem Satz, der so konträr genau zu dem ist, was passiert ist, da passiert etwas, man informiert, die Tochter ist gestorben und dann kommt dieser Satz, der so konträr ist. Und das ist wie die Bibel, die gibt Hoffnung. Und dieser Satz wurde zu meinem Herzensgebet, nämlich Vater, schenk's, dass ich irgendwann in meinem Leben, irgendwann, wann immer das ist, 5 oder 10 Jahre, wieder über die Schönheit des Glaubens reden kann, aber mit dieser Erfahrung integriert. Das ist meine große Sehnsucht, die daraus entstanden ist. Und ich habe schon an vielen Orten über diese Geschichte, ob es in Gefängnissen war, wo auch immer, gesprochen, um Menschen Hoffnung zu geben. Nämlich die Schönheit des Glaubens hat sich mir dort am deutlichsten gezeigt im Vergeben, dass ich dem Täter oder dem Schuldigen vergeben konnte. Das ist, schöner geht's nicht. Und Vergebung kennt die Welt nicht. Und Versöhnung, sondern Vergeltung und Rache, das erleben wir. Und das kann Schönes entstehen. Ich werde mit diesem Mann unterwegs sein, ich weiß nicht, 1 Jahr, 5 Jahre, weil ich etwas erfahren habe wie er, aber 10 Jahre voraus, 20 Jahre voraus bin. Und ich hoffe, dass es zu seinem Heil, zu seiner Stärkung wirkt und er dann auch zum Segen wird für andere. Deshalb sind wir beim nächsten Vers, den ich kurz erwähnen will. Dort schreibt Paulus dann, wenn es weitergeht, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat, dem Bild seines Sohnes immer ähnlicher zu werden. Unglaublich, diese Aussage. All das Schwere, all die Zerrissenheit, all das trägt dazu bei, dass Gutes entsteht und dass wir Christus immer ähnlicher werden. Und da gibt es diesen sperrigen Satz im Hebräerbrief, der ist so sperrig und eklig eigentlich. Dort schreibt der Hebräerbriefschreiber nämlich, in dem, was er litt, der Sohn Gottes, hat er Gehorsam gelernt. In dem, was er litt. Highlights sind schön im Leben, aber die Formen minimal. Was zur Veränderung und zur Formung des Charakters beiträgt, sind schwierige Erfahrungen. Das weiß jeder Psychologe. Und genau dort scheitern wir und werden deshalb zunehmend charakterlos. Berufen, dem Sohn ähnlicher zu werden. Das ist die große Vision, wenn ich sagen kann, solche schweren Ereignisse dienen dazu, in Kooperation mit Gott, dass ich dem Sohn ähnlicher werde, Christus ähnlicher, Christus mehr repräsentiere auf dieser Welt. Wow, was für eine Vision. Wir kommen zur letzten Folie, wo dann Paulus noch sagt, wie das geht. Der Schlüssel ist natürlich beten. Mit allem zu Gott kommen, mit allem, mit all meinen Verzweiflungen, mit all meinen Schmerzen, mit all meinem Elend, mit all meinem Unverständnis, mit allem. Bitte nicht so beten, wie wir denken, dass Gott denkt, dass ich beten sollte. Wir beten ja manchmal und wollen Gott manipulieren, dann beten wir so, wie könnte ich jetzt Gott imponieren, wenn ich so bete? Vergesst das ganz schnell. Das ist ein ganz doofer Gedanke. Ich bete jetzt, wie es Gott wie ich denke, dass es Gott gern hätte, dann sagt Gott nur eins, sei einfach ehrlich. Ehrlich bis auf die Knochen, ehrlich bis auf die Haut. Zieh dich aus nackt, sei ehrlich. Paulus sagt das hier, wie wertvoll ist uns dabei die Gewissheit, dass der Heilige Geist uns beisteht. Denn das, was ich erzählt habe, ist Kampf und Ringen und Suchen und die Knie gehen. Und dann sagt er, wie wertvoll ist uns dabei die Gewissheit, dass der Heilige Geist uns beisteht. Wenn uns die Kraft verlässt oder die Geduld ausgeht, das Schlimmste in solchen Phasen ist, dass es wie kein Ende nehmen will. Wie schön ist es, dass uns der Heilige Geist beisteht. Er tritt mit unaussprechlichen Seufzen für uns ein. Und Gott, der unser Herz ganz genau kennt, er kennt unser Herz, der weiß, was der Geist für uns erreichen möchte, wenn er beim Vater für uns eintritt. Das ist ein bisschen komplex und kompliziert. Vereinfacht gesagt, der Heilige Geist weiß, was wir brauchen. Der weiß es. Luther übersetzt, wie und was wir beten sollen, wissen wir nicht. Sind wir einmal ganz ehrlich, in solchen Situationen, wie der Vater jetzt steckt, man weiß nicht, was man beten soll. Was soll ich denn beten? Und genau das bete ich. Herr, ich habe keine Ahnung, was ich beten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das alles nur elend und schlimm und schräg. Aber da ist eine kleine Vision, ein kleines Licht, eine kleine Kerze brennt, dass aus dem Gutes entstehen kann. Und dass es sogar noch zum Vorteil für andere wird. Das ist die kleine Kerze, die ich anzünden will. Und das gelingt nur in Zusammenarbeit mit Gott, denn der Heilige Geist weiß, was wir brauchen. Er weiß es. Und er weiß es, wie Gott es mit uns erreicht. Das ist das Geheimnis und die Kooperation, das Mitwirken Gottes. Nur die einfachen Sätze von Goethe, die sind schön, aber die genügen nicht. Ohne Gott sind wir dem ausgeliefert und gehen unter. Denn Jesus hat für uns gebetet, dass unser Vertrauen nicht abreißt. Er bewirkt das Vertrauen in uns. Er bewirkt die Transformation, die Verwandlung des Petrus. Er bewirkt es. Wir sind eingeladen, uns darauf einzulassen, damit Gutes entsteht. Gutes. Nicht, dass wir noch so einigermaßen überleben, sondern Gutes zum Vorteil für andere. So. Wir feiern jetzt noch Abendmahl. Und wir feiern es in dem Aufblick und in dem Hinblick dieses Abendmahl, dass wir eine Kooperation mit Gott eingehen. Paulus schreibt, in der Nacht, als der Herr verraten wurde, da nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Gelobt seist du, Vater im Himmel, dass du das Korn hast wachsen lassen. Gelobt seist du, dass es die Bäckerkunst gibt. Und gelobt seist du, Vater, dass das Brot uns zur Nahrung und zur Stärkung dient. Er nahm das Brot, brach es und er gab es der Miriam und sagte, das ist mein Leib zu deiner Stärkung. Gott ist für dich, Miriam. Ebenso nahm er nach dem Essen den Wein, sprach das Dankgebet, gelobt seist du, Vater im Himmel, dass du das Gewächs des Weinstocks hast wachsen lassen und die Winzer geschaffen hast, die den Saft veredeln, gelobt seist du. Und dann nahm er es und sagte Miriam, Jesu Blut, vergossen für dich, Zeichen des ewigen Bundes. Gott ist für dich und aus all dem Mist kann Gutes entstehen. Gib dir Zeit, arbeite mit Gott zusammen. Amen.